Im letzten Plenum stand ein sehr, sehr wichtiges Thema auf der Tagesordnung. Es ging um die vertrauliche Spurensicherung. Ein Punkt, unter dem sich vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer sofort was vorstellen können. Und deswegen ist heute Katja Meyer bei uns, die fachpolitisch zuständige Abgeordnete, die diesen Antrag auch geschrieben hat, bei uns im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht,
selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Hallo Katja, schön, dass du, ich glaube zum dritten Mal oder zum vierten Mal, wir müssen sogar nachgucken, in diesem Podcast bist. Und wir haben uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, wäre doch schön, schön ist jetzt gleich relativ, wir reden mal über das letzte Plenum und vor allen Dingen über eigentlich den Antrag, der diskutiert wurde, aber vielleicht später auch mal über das Plenum selbst, weil das war dann eher ein skandalöser Akt in diesem Parlament, der sich da ergab. Freue mich erstmal, dass du hier bist.
Vielen Dank, lieber Valentin, für die Einladung und danke auch, dass du in deinem Podcast uns die Möglichkeit gibst, über dieses wichtige Thema zu sprechen und auch mehr Öffentlichkeit dafür herzustellen. Und ich teile in der Tat deine Einschätzung, was das Plenum angeht. Ich bin ja jetzt seit 10 Jahren sozusagen Teil dieses parlamentarischen Betriebs. Und wir haben ja in den letzten Jahren hier schon wirklich viel erlebt. Aber das, was wir letzte Woche an den beiden Plenartagen miterleben mussten, das habe ich in dieser Dimension noch nicht erlebt.
Cliffhanger. Über das Plenum reden wir später, weil eigentlich wollen wir uns ja durch die würdelosen Redebeiträge von AfDlerInnen ohne Sternchen an diesem Punkt ja nicht diesen wichtigen Antrag quasi kaputt machen. Wir haben als Bündnisgrüne den Antrag eingereicht mit dem Titel Zugang zur vertraulichen Spurensicherung in ganz Sachsen sicherstellen, Qualität, Finanzierung und Struktur dauerhaft stärken. Spurensicherung stellen sich ja viele Menschen jetzt vor, das sind diese Menschen in den weißen Overalls, die nach Verbrechen kommen, um die Spuren zu sichern. Darum geht es ja hier nicht, aber am Ende ist es auch gar nicht so weit von der Überlegung entfernt. Es geht um, wenn ich es jetzt mal für mich zusammenfasse, um die gerichtsfeste Sicherung von Spuren im Bereich sexualisierter und häuslicher Gewalt für die Opfer, damit diese dann erstmal in einer Situation sind, dass die Spuren gerichtsfest gesichert sind, ohne dass sie sofort daraus folgend eine Strafanzeige erstatten müssen. Ist das erstmal korrekt zusammengefasst?
Das ist absolut korrekt zusammengefasst, denn wir haben aktuell in Sachsen die Situation, dass eben nicht überall in Sachsen tatsächlich Menschen, die Opfer von häuslicher Gewalt, von sexualisierter Gewalt geworden sind. Und das sind alle Menschen, also Männer und Frauen. Aber die Hauptsache sind natürlich Frauen und Mädchen Opfer von sexualisierter Gewalt, dass sie eben nicht die Möglichkeit haben, in ihrem Krankenhaus vor Ort oder bei ihrer Gynäkologin sozusagen die Möglichkeit haben, dort, dass eine anonyme Spurensicherung stattfindet. Aktuell gibt es an 4 Orten in Sachsen die Möglichkeit, nämlich einerseits in Leipzig an 2, 3 Kliniken, in Torgau und in Freiberg und in Chemnitz. Aber wenn ich Opfer häuslicher Gewalt in der Lausitz werde oder im Landkreis Leipzig, Sächsische Schweiz, Erzgebirge, ich könnte jetzt jeden anderen Landkreis aufzählen, habe ich diese Option eben nicht. Und das ist dann gerade für die Möglichkeit oder die, dass später in dem Gerichtsverfahren diese Spuren genutzt werden können für die als Beweise, ist das natürlich für sozusagen das Gerichtsverfahren ein riesengroßes Problem. Und deswegen haben wir diesen Antrag gestellt, weil wir gesagt haben, wir wollen, weil es nämlich seit 2020 auch einen Rechtsanspruch gibt, dass es eine Finanzierung für die Ärztinnen und Ärzte gibt, die diese Spurensicherung durchführen, dass diese Verträge auch abgeschlossen werden, so wie es der Bundesgesetzgeber an der Stelle vorgibt. Weil in der Tat ist es so, dass es schon seit ein paar Jahren die Möglichkeit der anonymen Spurensicherung gibt. Da hat sich insbesondere der Verein Belles e.V. verdient gemacht, weil die das sich auf die Fahnen geschrieben haben, Schulungen für Ärztinnen und Ärzte an der Stelle durchführen und auch sicherstellen, dass die Beweise entsprechend gerichtsfest gespeichert werden, dass die das quasi pro bono machen. Und das ist natürlich keine haltbare Situation. Und deswegen gibt es, wie gesagt, auf Bundesebene auch da schon lange eine Diskussion und diese Möglichkeit, dass die Finanzierung über die Krankenkassen durchgeführt wird. Aber dann muss halt jedes einzelne Bundesland die Verträge abschließen. Und da war halt insbesondere unsere Forderung, dass hier das zuständige Gesundheitsministerium hier endlich die notwendigen Verträge schließt, damit wir an der Stelle zumindest eine Rechtssicherheit haben. Aber damit ist es in unserem Antrag auch nicht getan, sondern umfasste auch noch weitere konkrete Forderungen, auf die du oder auf die wir sicher jetzt auch gleich nochmal eingehen werden.
Genau, vielleicht aber nochmal einen Schritt zurück, weil das ist ja ein Thema, das ist dir als Gleichstellungspolitikerin, mir als Rechts- und Innenpolitiker eingängig, ja, aber vielen vielleicht auch nicht ganz so, weil sie vielleicht auch hoffen, nie davon betroffen zu sein, wobei das eben nie garantiert werden kann. Deswegen nochmal so ein bisschen der Punkt, was ist das Besondere dieser, du hast es ja auch gesagt, vertraulichen bzw. anonymen Spurensicherung? Man könnte jetzt sagen, naja, jemand, der Opfer von häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt wird, geht da halt zur Polizei, zeigt das an, dann wird das sowieso entsprechend dokumentiert. Darum geht es ja hier nicht. Also nicht nur.
In der Tat, wir sind zum Glück noch nie in so einer Situation gewesen, aber wenn man mit Opfern spricht und Berichte darüber liest, dann wird relativ schnell klar, dass für die Opfer es sozusagen an erster Stelle darum geht, das Erlebte zu verarbeiten, Zeit zu haben, das auch für sich einordnen zu lassen, auch eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Aber wenn das alles erfolgt ist, dann sind die Spuren natürlich weg. Und deswegen ist es entscheidend, dass es dieses Angebot gibt, also dass ich ins Krankenhaus gehen kann zur Gynäkologin, zum Gynäkologen, dort die Spuren quasi abgenommen werden, gesichert werden. Also dass, wenn es Blutergüsse gibt oder Verletzungen gibt, dass das quasi aufgenommen wird, fotografiert wird.
Aber auch DNA-Spuren.
DNA-Spuren, ja. Genau, wenn Kleidung zerrissen wird, dass das quasi alles gespeichert, aufgenommen wird. Und dass dann die Betroffenen eine Überlegungszeit haben, dass sie sich beraten lassen können, dass sie überlegen, okay, erstatte ich jetzt Anzeige, ja oder nein? Und wenn dann dieser Prozess, der auch sicher auch mal 1, 2, 3 Monate dauern kann, für andere Opfer vielleicht sogar länger, dass ich dann, wenn ich mich dann dazu durchgerungen habe oder gesagt habe, nee, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich will das zur Anzeige bringen, dass ich dann auf diese Spuren, die direkt gesichert wurden, dann auch zurückgreifen kann, dass die dann für die Staatsanwaltschaften und für die Gerichte dann als Beweismittel dann zur Verfügung stehen.
Welche Rolle spielt bei dieser Überlegung, dass ja auch ein überwiegender Teil der jetzt in diesem Fall im Blick genommenen Straftaten ja in einem häuslichen Umfeld stattfinden? Also durchaus ist ja quasi auch eine Abwägungsentscheidung ist für viele, gerade Frauen in dem Bereich, will ich jetzt meinen Partner anzeigen beispielsweise?
Genau dafür ist das natürlich maximal entscheidend, weil sicher mag das für die einen oder anderen dann völlig klar sein, dass sie direkt zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Für viele ist es aber, weil es halt sich direkt im direkten persönlichen Nahfeld befindet, genau diese psychologische Hürde. Dann ist es eben entscheidend, dass sie auch von diesen Angeboten wissen. Also wenn sie zum Arzt gehen, dass dort entsprechende Flyer vorliegen, dass sie wissen, okay, wenn ich in so einer Situation bin, dann weiß ich, wo ich mich hinwende und dann nach einer entsprechenden Beratung dann auch entsprechend auch zur Polizei beziehungsweise zur Staatsanwaltschaft gehen kann. Und dafür ist es aber, wie gesagt, wichtig, dass die Ärzte nicht nur dahingehend geschult sind, zu wissen, wie man diese Spurensicherung macht. Also das ist natürlich essentiell, aber auch wissen, und das passiert leider immer noch viel zu oft, wenn Frauen zur Notfallmedizin gehen, dass dann die Ärztinnen und Ärzte glauben, dass sie das der Polizei melden müssen. Das ist aber nicht der Fall. Und deswegen ist es hier so entscheidend, dass es ein gutes Setting für Ärztinnen und Ärzte gibt, dass sie auch rechtskonform und rechtssicher nicht nur die Spuren sichern, sondern dass sie auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
Denn wenn das der Polizei dann erstmal gemeldet ist, dann handelt es sich ja in der Regel um entsprechende Tatvorwürfe, die Offizialdelikte sind.
Korrekt.
Das heißt, in dem ermittelt werden muss, egal ob das Opfer das will, wenn es nicht nur einfache Körperverletzungsdelikte sind. Also es geht quasi darum, am Ende, ich fasse es jetzt mal zusammen, zu sichern, dass die Spuren einer Tat quasi gerichtsverwertbar dokumentiert sind und gleichzeitig das Opfer die notwendige Zeit hat, das zu verarbeiten und die Entscheidung zu treffen. Und nicht, wenn sie die Entscheidung dann nach 3 Monaten oder nach wenigen Tagen trifft, dass dann quasi die Beweise nicht mehr da sind,
korrekt,
sondern dass quasi das gesichert werden kann. Und damit auch ein Überführen der Täter auch möglich ist.
Genau,
das ist quasi der Grund, und das gibt es schon seit vielen Jahren, wie du gesagt hast, jetzt seit 2020 gibt es auch den Rechtsanspruch. Aber, und du hast ja jetzt gesagt, es hakt an 2 Dingen, an 3 Dingen, an der Ausbildung, an der Zahl der verfügbaren Stellen, an denen das durchgeführt werden kann, und an der Information. Und da setzt er quasi der Antrag an, also er setzt ja nicht mehr primär daran an, dass es das gibt, weil es gibt ja das, sondern quasi an der Verbesserung des Status quo. Nun hast du schon gesagt, die wenigen Möglichkeiten, die es vor allen Dingen Leipzig-Torgau gibt, noch ein paar andere, aber gerade im ländlichen Raum eben fehlen, das ist sicherlich ja auch eine Finanzierungsfrage, da geht der Antrag ja auch drauf ein.
Korrekt. Wir fordern, wie gesagt, einerseits, dass endlich diese Verträge mit den Krankenkassen abgeschlossen werden. Das heißt, wenn Gynäkologinnen oder die Notfallambulanzen das in den Krankenhäusern anbieten oder diese Möglichkeit der anonymen Spurensicherung geben, dass sie dann auch entsprechende finanzielle Mittel bekommen. Weil, wie gesagt, es gibt auch Krankenhäuser, die sich jetzt schon auf den Weg gemacht haben, aber die dafür kein Geld bekommen. Man kann das nicht hoch genug anrechnen, dass sie das tun. Aber gerade in der aktuellen Situation, wir wissen, wie es in den Krankenhäusern aussieht, ist es natürlich entscheidend, dass sie für diese wichtige Arbeit auch entsprechend das abrechnen können. Und deswegen gibt es, wie gesagt, seit 2020 diesen Rechtsanspruch, dass das abgerechnet werden kann bei den Krankenkassen. Und unsere Forderung geht halt darüber hinaus, dass wir einerseits sagen, es braucht diese Verträge, aber andererseits, dass auch die Staatsregierung sicherstellt, dass wirklich in jedem Landkreis mindestens eine Notfallambulanz in den Krankenhäusern die Möglichkeit hat, und darüber hinaus aber auch Schulungen mit Gynäkologinnen stattfindet. Das heißt, da hat auch die Landesärztekammer eine wichtige Aufgabe, darüber zu informieren, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass es diese Schulungen gibt, weil, wie gesagt, auch Gynäkologinnen das entsprechend tun können.
Vielleicht kurzer Einschub, dass momentan wird es ja vorrangig von Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmedizinern gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also zumindest ist es ja das ursprünglich eigentlich, dass das mit jeder Rechtsmedizin die gerichtsfeste Dokumentation von sowas. Das Ziel ist aber schon, das auszuweiten, also auf quasi Fachärzte beispielsweise. Theoretisch könnten es ja auch entsprechend fortgebildete Hausärzte sogar machen. Aber das braucht halt, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Fortbildung, dass das eben auf einem Niveau passiert, dass es am Ende auch verwertbar ist.
Genau. Und Bellis e.V. stellt genau das sicher. Also sie schult Ärztinnen und Ärzte, wie sie das genau gerichtsfest machen. Es gibt dann solche Kits, also solche Boxen sozusagen, wo so eine Art Formblatt drin liegt, wo man das genau eintragen kann, um welches Geschlecht es sich handelt. Dann ist da so ein Körper abgebildet, dass man dort ankreuzen kann, an welcher Stelle Verletzungen vorliegen, dass dort die Ergebnisse von Tests eingetragen werden. Aber das, wenn, wie gesagt, auch ganz konkrete Spuren wie Kleidung oder sowas ist, dass das auch gerichtsfest quasi dann in dieser Box versiegelt auch aufbewahrt werden kann. Und dafür brauchst du natürlich eine entsprechende Schulung. Und das stellt, wie gesagt, der Verein sicher, und deswegen ist auch eine weitere Forderung von uns, dass dieser Verein, der diese Schulungen durchführt, auch langfristig finanziell abgesichert ist.
Und noch ein dritter Punkt, den du schon angesprochen hast, das ist das Thema Information darüber. Was stellst du dir da? Also quasi, was haben wir da in dem Antrag drin? Also es geht ja auch darum, den Menschen nahezubringen, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. Das wissen ja sicherlich auch viele gar nicht in dem Maße.
Korrekt, weil in der Situation, wo ich sozusagen Opfer von so einer furchtbaren Gewalttat geworden bin, da habe ich alles Mögliche im Kopf, vor allem erstmal irgendwie das Erlebte zu verarbeiten. Und da ist es natürlich entscheidend, dass ich schon im Vorfeld weiß, dass es solche Möglichkeiten gibt. Das heißt, es ist entscheidend, dass bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen, in den Krankenhäusern, wo es ja auch immer Infomaterial gibt, dass das dort ausgelegt wird, dass es an zentralen öffentlichen Orten entsprechende Flyer gibt, wo, wenn man sowieso sozusagen auf dem Amt ist, um seinen Perso zu verlängern, eben auch solche Informationen liegen, dass ich sozusagen das im Unterbewusstsein quasi für mich abspeichere. Das heißt, wenn ich in so einer Situation bin, ich weiß, ich habe das doch mal gelesen und weiß, dass es diese Möglichkeiten gibt und sich dann entsprechend informieren kann. Also es geht jetzt nicht um Plakatkampagnen, sondern es geht darum, dass auf entsprechenden Internetplattformen diese Informationen sind, dass es Flyer gibt, wo ich diese Informationen dann finde.
Jetzt ist das ja ein Thema, was nicht nur sehr sensibel ist, sondern wo ich ja auch immer wieder merke, da gibt es ja eigentlich eine politisch durchaus große Einigkeit. Jetzt hatten wir diese Plenardebatte und jetzt klammern wir mal diesen unwürdigen Beitrag der Abgeordneten der AfD erstmal aus. Wie war denn so die Resonanz der anderen Fraktionen?
Genau, wir haben als Fraktion ja diesen Antrag eingebracht und wir wissen ja, und das ist ja auch schon oft Gegenstand dieses Podcasts gewesen, dass wir in Sachsen eine Minderheitskoalition haben, es sprich keine Mehrheit gibt, und wir haben jetzt diesen Antrag eingebracht und haben halt waren davon ausgegangen, dass dieses Thema, und das hat sich dann im Plenum auch durchaus gezeigt, dass es da eine große Einigkeit über die demokratischen Fraktionen gibt. Und im Vorfeld sind tatsächlich CDU und SPD dann auf uns als Grüne zugekommen und haben gesagt, sie finden das Thema sehr, sehr wichtig und deswegen wollen sie gerne das in den Ausschuss, in den zuständigen Ausschuss, Sozialausschuss zurückverweisen, damit wir dort auch nochmal eine Anhörung durchführen können, wo nochmal sozusagen wichtige Aspekte nochmal vertieft besprochen werden können. Und ich gehe fest davon aus, weil so hat sich auch die Plenardebatte mal unabhängig von dem Wortbeitrag der AfD-Abgeordneten dargestellt, dass es da tatsächlich eine große Einigkeit gibt. Deswegen bin ich da zuversichtlich, dass wir dort den entsprechenden Antrag dann in den einen der nächsten Ausschusssitzungen nach der Anhörung dann hoffentlich auch positiv beschließen können.
Was ja dann wirklich auch mal ein sehr positives Signal auch in Richtung derjenigen, die potenziell oder in der Vergangenheit davon betroffen waren, aber eben auch in Richtung derjenigen, die das jetzt schon anbieten, aber quasi das aus, ja, letztendlich aus Überzeugung und weniger aus der Sicherheit, dass das finanziell auch entsprechend vergütet wird, machen, was ja auch, wie du schon gesagt hast, ehrenwert ist, aber vielleicht auch nicht Sinn der ganzen Sache. Jetzt haben wir schon den, naja, blauen Elefanten, obwohl das immer eine Beleidigung für den blauen Elefanten in der Maus ist, den ich ja bekanntermaßen sehr schätze. Und der blaue Elefant würde wahrscheinlich auch nie AfD wählen, sondern sie zusammentröten, womit wir beim Thema wären. Denn diese Debatte, die ich sehr sachlich fand von den demokratischen Fraktionen, wurde überlagert von einem der niederträchtigsten und würdelosesten Redebeiträge, die ich selbst in diesen 11 Jahren, die ich ja Mitglied des Landtags bin, von der AfD gehört habe, in Gestalt der Abgeordneten Schwietzer, der an so vielen Stellen auseinandernehmbar war, das würde einen eigenen Podcast oder Video verlangen, aber vielleicht schilderst du nochmal so ein bisschen deine Wahrnehmung dieser Entgleisung.
Naja, vielleicht fange ich mal 2 Schritte vorher an. Bei dem Thema Gewaltschutz hatte ich bisher den Eindruck, dass es über tatsächlich alle Fraktionen hinweg zumindest einen kleinen Grundkonsens gab, dass wir, wenn es um Frauenschutzeinrichtungen geht, wenn es um Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt geht, dass es dort dahingehend auch eine Einigkeit gab, dass wenn im Haushaltsverfahren es darum ging, dass mehr finanzielle Mittel benötigt werden, um die Strukturen nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch auszubauen, was ja auch die Istanbul-Konvention uns aufgibt, die ja Deutschland ratifiziert hat, dass wir, wie gesagt, da eine Einigkeit haben. Und umso mehr war ich über den Wortbeitrag von Frau Schwietzer an der Stelle mehr als entsetzt, weil er nicht nur an der Stelle wirklich Täterschutz proklamiert hat, indem Frau Schwietzer gesagt hat, wir würden wahllos hier nur die Täter suchen wollen und es ginge uns ja gar nicht um die Opfer, denn die Opfer würden sich ja gar nicht dafür interessieren, was mit den Spuren ist, sondern sie bräuchten ausschließlich psychologische Betreuung, was ich gar nicht in Abrede stelle. Natürlich brauchen Frauen eine entsprechende Beratung und psychologische Betreuung. Aber natürlich ist den Frauen ist auch wichtig, dass die Täter an der Stelle zur Verantwortung gezogen werden. Aber dafür ist es halt notwendig, dass es entsprechende Beweise gibt. Und dafür gibt es, wie gesagt, wir haben es gerade besprochen, die anonyme Spurensicherung. Und sie hat dann das auch und nichts anderes ist an der Stelle von der AfD zu erwarten, dass auch wieder allein auf das Thema Migration fokussiert, dass sie gesagt hat, wir müssten über das ganze Thema sexualisierte Gewalt nicht sprechen, wenn wir die Grenzen schließen würden und Migrantinnen und Migranten des Landes verweisen würden, was völlig außer Acht lässt, dass der gefährlichste Ort für Frauen, und du hast es vorhin angesprochen, das häusliche Umfeld ist. Und wenn wir uns die Täterstrukturen anschauen, dann ist es im Gros sind es deutsche Täter an der Stelle. Und natürlich, das darf man nicht außer Acht lassen, auch Menschen mit Migrationshintergrund sind Täter, aber der Großteil sind Deutsche. Das heißt, hier gibt es einen riesengroßen Handlungsbedarf an der Stelle, die Strukturen aufrechtzuerhalten, auszubauen und weitere Möglichkeiten zu schaffen. Und deswegen können wir uns in Sachsen glücklich schätzen mit dem Verein Belles, der sich diese Aufgabe schon seit einigen Jahren annimmt. Und auch hier hat Frau Schwietzer diesen Verein versucht zu diskreditieren und zu sagen, es wäre hier irgendwie ein rot-grünes Projekt, wo wieder irgendwelches Geld versenkt würde, ohne sich offenbar mit dem Antrag ernsthaft auseinanderzusetzen, weil dort, glaube ich, relativ schnell klar wird, und auch wenn man im Internet recherchiert, dass relativ schnell klar ist, was Aufgabe dieses Vereins ist, was sie sich zur Aufgabe gemacht haben, nämlich die Strukturen aufzubauen, Ärztinnen und Ärzte an der Stelle zu schulen, die Kids zur Verfügung zu stellen und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um von diesem Angebot Öffentlichkeit herzustellen und es bekannt zu machen.
Also ich würde den Beitrag von Frau Schwietzer so zusammenfassen, es gibt gute und schlechte Vergewaltiger, die schlechten schieben wir ab, die guten brauchen wir auch dann uns nicht mehr drum kümmern, weil es reicht ja, wenn das Opfer psychologisch betreut wird. Und das Absurdeste fand ich, dass sie dann ja gefordert hat, man müsste auch mal viel mehr Tatverdächtige verurteilen. Genau darum geht es ja, dass die Grundlage dafür geschaffen wird, weil wir wissen ja, dass auch in dem Bereich auch häufig eben aufgrund der unzureichenden Beweisführung, was nun mal in einem Rechtsstaat wie dem unseren notwendig ist, die Schuld des Täters einwandfrei zu beweisen, sonst muss ich ihn freisprechen, auch daran scheitert, dass eben,
korrekt,
zu spät Spuren gesichert wurden oder ähnliches. Also sie hat sich ja quasi in sich auch vollkommen widersprochen. Interessant fand ich jetzt weniger, dass die wirklich absurd schlechte Einsatzentschuldigung des parlamentarischen Geschäftsführers der AfD, nachdem also großer Aufruhr in der AfD auch war nach dem Redebeitrag. Ich glaube, da hatten einige schon verstanden, welche Botschaft man hier gerade in die Welt setzt. Sondern was ich sehr spannend fand, ist die sehr große Solidarisierung und oder Solidarität eher besser unter den demokratischen Fraktionen. Vielleicht war das mal auch wieder ein Moment, wo sich gezeigt hat, dass es eben doch dann möglich ist, gemeinsam auch eine Klarheit zu zeigen. Vielleicht schilderst du da nochmal deine Wahrnehmung, weil da standen ja dann reihenweise Frauen, aber auch der CDU, also und der SPD und sogar des BSW für Kurzinterventionen da, und die hatten es ja teilweise auch in sich.
Absolut. Also das ist das auch, was ich während des Wortbeitrags von Frau Schwietzer wahrgenommen habe, dass es eine große Aufregung im Saal gegeben hat, dass es nicht nur eine Irritation bei den Kolleginnen gegeben hat, sondern auch wirklich ein absolutes Missverständnis, was dieser Wortbeitrag dort bedeuten soll. Und dass es tatsächlich große Aufregung gegeben hat, die dann am Ende, und du hast es angesprochen, dazu geführt hat, dass zwei CDU-Abgeordnete, dann Frau Steinhardt und Frau Leithoff, dann eine Kurzintervention gemacht haben, das für ihre Fraktion nochmal sehr, sehr klar und deutlich eingeordnet hat, dass Laura Stellbrink von der SPD das Wort ergriffen hat in einer Kurzintervention, und auch Frau Biebrach von BSW, die ja selber als Anwältin auch tätig war oder gewesen ist, das Wort sozusagen ans Mikro getreten ist, und auch ich für unsere Fraktion das nochmal eingeordnet habe und das auch nochmal deutlich gemacht habe, worum es eigentlich in diesem Antrag geht und was die AfD hier versucht, Täterschutz und gute, schlechte Täter, wir haben es beide gerade dargestellt, das nochmal auf den Punkt zu bringen. Und in der Tat hatte ich den Eindruck, dass schon während des Wortbeitrags von Frau Schwietzer, aber dann auch in der Reaktion der demokratischen Fraktion, es große Aufruhr in der AfD-Fraktion gegeben hat, die dann, und du hast es angesprochen, zu dieser halbherzigen Entschuldigung geführt hat, meines Erachtens eher eine strategische Entschuldigung von Seiten der AfD, weil wir alle sehr deutlich gemacht haben, dass wir das nicht nur zurückweisen, sondern dass wir auch Sorge dafür tragen werden, dass wir das nicht nur im Plenum zur Kenntnis nehmen, sondern dass das auch öffentlich ist, wie die AfD-Fraktion sich hier zum Thema häusliche und sexualisierte Gewalt geäußert hat.
Ja, das war unterirdisch, aber vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen mal in der Diskussion mit potenziellen AfD-Wählern mal zu zeigen, was die Folgen von AfD-Politik tatsächlich wären. Ja, das ist, glaube ich, ja auch was, was ich immer wieder auch insoweit spannend finde, weil wir haben ja durchaus gesehen, die Erfahrung aus den letzten Midterm-Wahlen in den USA 2022 war ja, dass das Thema Gewaltschutz, reproduktive Rechte, Frauenrechte durchaus etwas ist, wo tatsächlich gegen den immer rechtskonservativen Teil, hätte man damals noch gesagt vielleicht, aber halt gegen die Republikaner und die Rechtsextremen definitiv noch Punkte zu machen sind, weil eben dann auch selbst Menschen, die vielleicht dazu tendieren, die AfD zu wählen, sich dann denken, naja gut, auch ich habe, beispielsweise meine Tochter könnte es ja auch treffen, und zum anderen eben aber das auch eine große Mobilisierungswirkung erzeugt, nach dem Motto, wir sehen dann, was passiert, wenn die AfD regiert, und offensichtlich würde man als erstes alle Strukturen in dem Bereich zerschlagen, wenn ich Frau Spitzer richtig verstanden habe.
Das ist ja das, was wir auch in der Historie immer wieder leider beobachten mussten, dass wenn rechte nationalsozialistische Kräfte an die Macht kommen, dass sie Frauenrechte, Minderheitenrechte einschränken, und das ist sozusagen ein Schritt und ein Beispiel dafür, was wir da letzte Woche erlebt haben.
Nun war das ja quasi nur das Nonplusultra dann in diesem schon schrägen und absurden Plenarauseinandersetzung dieser vergangenen zwei Tage des letzten Plenums. Die du gesagt hast, das hast du bisher auch noch nicht so erlebt. Ich muss auch sagen, für mich waren das eines der übelsten Plena, was wir je hatten in diesem Landtag. Eine Reihe von Entgleisungen, von mal wieder wirklich Redebeiträgen der AfD, insbesondere zum Thema Rundfunk. Da wird ja immer vollständig ausgeteilt, und natürlich Migration über einen BSWler, der in Vollmotorradmontur seinen Redebeitrag halten. Also es treibt mich zunehmend um, dass die Würde des Hauses existiert nicht mehr, und wir haben mittlerweile zwei Fraktionen, und da mag mir das BSW noch sonst was erzählen, die eine Logik vertreten, die heißt, wir wollen dieses Parlament von innen zersetzen und werden alles dafür tun, dieses Parlament lächerlich zu machen. Teilweise machen sie sich dabei selbst lächerlich, aber das ist ja am Ende egal. Jetzt hast du gesagt, dass das aus deiner Sicht ein Tiefpunkt war, aber vielleicht nochmal so deine Einschätzung, wie lange halten wir das noch aus?
Ich würde sagen, die Frage stellt sich nicht, weil wir sind die Garanten für die Demokratie in diesem Land, und wir sorgen auch dafür, dass dieses Parlament mit dem Respekt, den es verdient hat, auch bedacht wird. Weil das, was wir erlebt haben, das ist sowas von respektlos gegenüber dem Parlament und dem Parlamentarismus, dass Regeln, die über Jahrzehnte quasi für alle auch unausgesprochen gegolten haben, wir den Eindruck haben, dass das von insbesondere von BSW, aber auch von AfD in den letzten Jahren und wie gesagt BSW jetzt in dieser Legislaturperiode überhaupt nicht sozusagen verinnerlicht worden ist, und wir alle auch in der Fraktion das für uns auch nochmal reflektiert haben, als wir damals also ich jetzt vor 10 Jahren, du vor 11 Jahren Abgeordneter geworden bist, dass wir das auch für uns als Abgeordnete als eine Ehre auch ein Stück weit, dass wir hier Politik in diesem Land machen dürfen, und dass es auch was mit Respekt zu tun hat vor denjenigen, die diese Demokratie auch erkämpft haben, und dass es auch unsere Aufgabe ist, diese Demokratie und den Parlamentarismus und alles, was damit zusammenhängt, auch ein Stück weit zu schützen. Aber dass das, was wir jetzt bei den letzten Plenarsitzungen, und die Krönung war jetzt die letzte Plenarsitzung vergangene Woche, erlebt haben, das Gegenteil davon ist. Und da stelle ich mir in der Tat die Frage, wie wir als Demokratinnen und Demokraten wieder dahin zurückkommen, dass der Parlamentarismus und dass der Landtag und Plenarsitzungen, Ausschusssitzungen in einer Art und Weise stattfinden, durchgeführt werden, dort Redebeiträge gehalten werden, die eines Parlaments und einer Demokratie würdig sind.
Ja, vielleicht ist immer noch so ein bisschen das Positive an solchen Entgleisungen, dass vielleicht jetzt auch mal der letzte CDUler und Klammer auch vielleicht auch mal ein paar SPDler merken, dass auch das BSW Teil des Problems ist, aber natürlich vor allem die AfD. Aber gerade was den Umgang mit diesem Parlament angeht, beide sich da wirklich auch nichts nehmen. Also ich habe das Gefühl, die stellen ja fast die Hälfte des Parlaments. Wir haben es ja fast mit der Hälfte von Abgeordneten, die parlamentszersammelnde Kreml-Marionetten sind, zu tun. Es ist die Realität. Wir hatten ja auch eine Wehrpflichtdebatte, wo wieder ich das Gefühl hatte, die haben alle ihr Hirn das letzte Mal vergessen, als sie in der russischen Botschaft zu Besuch waren. Also das ist ja alles auch, das ist meines Erachtens eine Zersetzungsstrategie von innen, die hier gefahren wird und bei der das BSW mittlerweile gnadenlos mitmacht. Und vielleicht hilft es ja auch mal, den demokratischen Kern noch irgendwie zu stabilisieren, wobei wir uns ja auch nicht sicher sein dürfen, dass das in allen Fraktionen, die sich demokratisch zu Recht nennen, 100% geteilt wird, diese Auffassung. Von daher, das bleibt ein dickes Brett, nicht nur für den Integrationsbeauftragten, der ein solches Geschenk bekommen hat, zu bohren, sondern für dieses ganze Parlament, damit weiter umzugehen. Aber das waren, glaube ich, auch nochmal Punkte, wo wir uns alle vergegenwärtigen, dass wenn das in der Eskalationsstufe so weitergeht, dann wird hier keiner mehr von den demokratischen Fraktionen gewinnen, wenn wir nicht zusammenhalten. In diesem Sinne, liebe Katja, vielen Dank für die spannenden Ausführungen und den wirklich ja auch sehr, sehr spannenden und wichtigen Antrag, den wir da gemeinsam als Grüne eingereicht haben und den du ja maßgeblich verantwortest. Ja, da sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Valentin.
Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bis bald.